Was ist das Interessante an dem Zombie-Film? Dass es noch ein paar Menschen gibt, mit denen ich Menschlichkeit feiern kann. Die Heldenreise, und sie begreifen sofort, was eine Heldenreise ist, ja. Es geht darum, dass jemand lernt, für seine Kunden über sich hinauszuwachsen. Ich glaube, dass in allen Geschichten immer dieser wahre, berührende Mehrwertkern drin ist. Und da bin ich zutiefst überzeugt, es geht um Relevanz.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Vor einiger Zeit habe ich mit Uwe Walter gesprochen. Er hat 25-jähriges Firmenjubiläum als Geschichtenerzähler, wenn man so will, mit Walter Media. Und er ist Storytelling- und Change-Experte. Da lag es doch nahe, nochmal ein bisschen intensiver über Storytelling zu sprechen. Was hat sich denn in den letzten 25 Jahren im Bereich Storytelling geändert? Gibt es da Konstanten? Ist das alles gleich geblieben? Wie hat sich die Medienlandschaft verändert? Und wie kann Storytelling dazu beitragen, vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen? Und ich bin froh, dass er nochmal hier bei mir ist und ich mit ihm sprechen kann. Hallo Uwe Walter, hallo Uwe.
Ja, hallo. Wenn man jetzt die letzten 25 Jahre anschaut, Storytelling, du hast ja in verschiedensten Medien auch da mitgearbeitet, Fernsehen, Radio. Wie hat sich denn die Art des Storytellings verändert in dieser Zeit? Und was bleibt deiner Meinung nach konstant?
Ja, also ich meine, da hat sich grundlegend viel verändert. Ja, man muss das mal so vielleicht kurz sagen. Nach dem Krieg gab es vor allen Dingen die Printmedien und dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Erst eines, dann zwei, dann gab es plötzlich das Privatfernsehen. Ja, da tauchte plötzlich YouTube auf, ein weiterer Spieler, dann kam Netflix dazu, also Streamer, dann kommen Social Media dazu. Also aus einem Erzählen mit viel Atem und Zeit und Ruhe, auch einem Machen, das in Ruhe und Zeit stattfand, ja, ist heute eine unglaubliche Dynamik geworden. Früher haben die Leute von oben, ja, eine Elite, das Fernsehen oder die Medien gemacht, ja, man musste gucken, dass man da reinkommt, dass man jemanden hat, der in der Zeitung über einen schreibt. Wenn man sich vorstellt, wie sich das umgedreht hat, heute ist die Pyramide auf den Kopf gestellt, ja. Heute gibt es Influencer, Creator, die viel größere Reichweite haben, wie zum Beispiel Mr. Beast, ja, als alle anderen Networks, ja. Also das ist so, die Welt hat sich da komplett weiterentwickelt. Früher hatte ich einen Bildschirm, ja, im Jahr 2000, heute habe ich 7, ja. Früher habe ich mir hauptsächlich normale Menschen angeschaut. Heute schaue ich mir auch virtuelle Influencer an. Früher habe ich eine Dokumentation im Fernsehen auf Arte angeschaut. Heute schaue ich sie mir dieselbe auf YouTube an. Und was mache ich? Ich gehe in die Transkription, kopiere mir den Transkriptionstext, ja, kopiere den rein in ChatGPT, sag mir ChatGPT, sag mir, was in der Doku vorkommt, in 45 Minuten. Und ich habe innerhalb von einer Minute oder 45 Sekunden, habe ich den ganzen Inhalt, das Wesentliche drin. Also ich bin sehr innovativ. Natürlich schaue ich mir manchmal auch Dokumentationen komplett an. Ich habe mir gerade zum Beispiel eine sehr lange Masterclass angeschaut von Werner Herzog. Ja, die geht dann mal 6 Stunden. Die Zeit nehme ich mir auch, oder ich lese die Biografie von Elon Musk. Die geht ja natürlich auch noch wesentlich länger. Die geht über 20 Stunden. Aber in der Regel ist so, ich habe heute viel Effizienzen entwickelt. Und im Gegensatz zu vielen, die das beklagen, muss ich sagen, dass ich mich heute 100-mal intelligenter fühle als damals. Also wenn ich Fotos sehe von mir damals, wie ich aussah, wenn ich meine Texte lese, dann muss ich sagen, ich bin echt überrascht, wie scharf, wie klar, wie präzise, wie stark ich mich weiterentwickelt habe. Ich glaube, dass wir alle immer intelligenter werden. Natürlich gibt es auch immer Downsides, logisch. Es gibt auch Sachen, die kritisch sind. Aber insgesamt muss ich sagen, dass es für mich ein totaler Segen ist, was ich seitdem lernen konnte und wie sich die Welt heute da entwickelt. Gleichzeitig natürlich sehe ich auch große Gefahren. Aber ich würde sagen, in den vergangenen 50 Jahren hat sich die Welt, gerade die Medienwelt, unfassbar weiterentwickelt. Ja? Und wenn man das in Ruhe mal betrachtet, dann treibt es einem wirklich das Blut aus dem Gesicht, weil man sich es gar nicht fassen kann, wie sehr sich es verändert hat. Aber ja, ich bin nach wie vor dabei und mit voller Leidenschaft, weil sich die Konstanz ist, dass es Menschen sind und dass man ja auch wissen muss, Menschen trainieren die KI. Ja? Niemand anders. Also bei ChatGPT sitzen viele, viele Redakteure, die jeden Tag dran sitzen und dem kleinen Dummerchen von KI sagen, hey, das war noch nicht gut genug, das geht noch besser und noch besser. Das heißt, diese KI ist ja keine, die sich selbst jetzt erfunden hat, sondern es ist ein Code, also ein Algorithmus, ein fünfzeiliger Grundcode. Und dieser Code wird ständig trainiert, damit er immer besser wird. Und man merkt Felder, wo der richtig gut ist, wo er noch nicht gut ist. Aber letztlich, es dreht sich meines Erachtens immer ums Menschsein. Also wenn du am Kunden dranbleibst, am Mensch, hast du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ist es nur so, dass natürlich die Zukunft, das wird die KI wird die KI kontrollieren, die KI wird die KI auch trainieren. Die KI wird sich immer mehr lösen vom Menschen. Aber ich glaube, Storytelling handelt ja von der Humanisierung der Welt. Und sofern du dich mit diesem Thema vordergründig beschäftigst, hast du ein Wahnsinnspotenzial, weil alle brauchen Umsätze. Ende, sag ich mal, an jeder Lieferkette gibt, ist noch größer die Menschenkette. Also das Menschliche ist das Entscheidende.
Das heißt, du für deine Profession hast jetzt keine Angst vor der KI, dass du quasi obsolet wirst. Also früher musste man quasi dich fragen, wenn man gute Metaphern haben wollte für eine Story. Jetzt schreibt man das einfach in ChatGPT und kriegt 5 verschiedene Möglichkeiten. Ist das nicht was noch ein bisschen Angst macht?
Sag mal so, wenn du mich fragst, wie ich die Zukunft sehe, dann ist für mich historisch ganz klar, wir sind geprägt von dem sogenannten ersten Replikator, also von den Genen, also eine genetische Vervielfältigung. Die findet ja jeden Tag statt. Dazu kam dann vor 50.000 Jahren ja die mimetische Evolution. Das heißt, Menschen kopieren Wissen. Ja, also ich höre, wie du was machst und dann kopiere ich das und mache es jetzt auch. Ja, ich erinnere mich, wie manche Menschen am Anfang mich fotografiert haben im Unterricht. Ja, und haben quasi mit ihrer Spiegelreflex und dem Teleobjektiv, immer wenn ich mich umgedreht habe, haben sie quasi meine Charts abfotografiert. Ja, das war, ist Mimetik. Also das Nachahmen und weiter Klauen des Wissens. Ja. Und jetzt sind wir ja mittlerweile schon in der themetischen Evolution, so nennen wir es. Themen sind sozusagen, wenn dann technische Kopien stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt was schreibe in ChatGPT und eine Frage stelle, dann lernt ChatGPT das von mir in der Sekunde. Also ich bearbeite es und trainiere es gleich. Ja. Und natürlich wird es so sein, dass wenn die KI trainiert, dann wird sie den Menschen ablösen. Also ich bin insofern mir relativ klar, dass die Krone der Schöpfung, dass wir da an eine Endlichkeit kommen, dass die KI das Kluge vom Menschen übernehmen kann und sich weiterentwickeln wird und sich vom Menschen lösen wird. Das kann gut gehen, das kann auch schwierig werden. Ich bin da eher skeptisch, bin aber eigentlich ein KI-Fan, also ich benutze das gern. Ich sehe auch die Chancen, aber ich sehe auch, wie alles, was Menschen in die Hand nehmen, kann sich von einem Segen, das Messer als Segen, mit dem man Butter aufs Brot schmiert oder mit dem man jemanden erstechen kann, man kann so ein Werkzeug nicht unter Kontrolle halten. Und es ist so, ich habe jetzt gerade ein Projekt zum Beispiel beim Radio und dann sagt mir der Geschäftsführer, ja, wir fangen jetzt also demnächst an, aber bevor wir Storytelling machen, dann lassen wir die KI drüber laufen, gucken, was wir alles ersetzen können. Und ich habe jetzt selber gerade einen Dokumentarfilm gedreht und habe einen italienischen Dokumentarfilm. Und dann ruft mich der Auftraggeber an und sagt, das ist ja irre toll, aber wo hast du den Sprecher her? Und dann sage ich, ja, den Sprecher, den gibt's nicht. Ja, das ist ein KI-Sprecher. Er konnte das nicht mehr erkennen. Das heißt, das erweitert meinen Handlungsspielraum, aber verändert natürlich die gesamte Welt. Und ich bin mir sicher, dass die KI den Menschen ablösen wird. Warum sage ich das? Weil ich Jürgen Schmidhuber getroffen habe. Er ist meines Erachtens der größte Erfinder der KI, hat ja die LSTMs entwickelt. Ich habe ihn vor 6 Jahren bereits getroffen und er hat mir erzählt, der größte Traum seines Lebens ist, den Menschen überflüssig zu machen. Ja, und diesen Traum hat er geschafft. Die ist heute in sein LSTM, das er mit Sepp Hochreiter entwickelt hat, ist in ChatGPT drin. Das ist in allen gängigen Systemen drin. Es geht gar nicht anders. Das ist das Langzeit-Kurzzeitgedächtnis, was die KI ja auszeichnet. Und ja, es ist eine herausfordernde Zukunft. Ich bin sehr optimistisch, weil ich es gerne benutze und weil ich das die Chancen sehe. Aber ich bin auch sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, wenn du Sprecher wärst, wärst du jetzt nicht so begeistert. Wenn du jetzt quasi professioneller Sprecher bist und die KI dich ersetzt, dann musst du dir was anderes suchen.
Ich habe gerade mit Moderatoren gearbeitet und habe einen Workshop mit 15 Moderatoren. Und eine Woche bevor ich das Seminar habe, stelle ich fest, dass eine Sendung von dieser Firma bereits von einem virtuellen Moderator gemacht wird, weil die Sendung in diesem Land zu wenig Budget hat. Und haben sie sich entschieden, dass sie dann virtuellen Moderator einsetzen. Und das funktioniert gut. Ja, die sieht gut aus, die Moderatorin, hübsch, ist immer zuverlässig Und es war natürlich echt interessant, ja. Man sitzt mit 15 zusammen und denkt sich dann, okay, wann werden es 14, 13 sein oder 12, ja. Das ist so, das wird aber auch mit Lehrern gehen wie mir, ja, dass man das sagt, ja, ich hole mir jetzt einen Lehrer und den Text habe ich mir irgendwo machen lassen und den lasse ich jetzt von virtuellen Influencer sprechen. Das wird alles gehen. Es ändert aber nichts dran, dass Menschen sich auf Menschen beziehen. Und das werde ich nie vergessen, wie der Schmidhuber zu mir gesagt hat, ja, der Mensch bezieht sich auf den Menschen. Das interessiert ihn. Weil sie von Menschen trainiert sind, auch Roboter kommen ja jetzt in Kürze auf den Markt und werden dann die ganze Welt fluten sozusagen. Und die werden mit KI so ausgestattet sein, dass sie so human sind, wie wir uns das nur wünschen. Das heißt, sie werden eine weibliche Stimme haben, sie werden uns Wünsche erfüllen. Also die Humanisierung ist eben das zentrale Thema von allem. Ja? Entweder bin ich Mensch oder ich vermenschliche das alles durch die KI oder durch Roboter. Wir sind gerade in der Exponentialentwicklung, wo man von der X-Achse auf die Y-Achse wechselt. Ja? Und dann beschleunigt sich ja alles so. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in dieser totalen Beschleunigung drin.
Wie kann Storytelling Geschichten erzählen, in dieser Zeit der globalen Unsicherheiten dazu beitragen, die Zukunft positiv zu gestalten?
Da habe ich mehrere Punkte, die ich da für sehr wichtig halte. Das erste ist für Staaten wie Deutschland oder auch Europa, aber auch für Unternehmen, selbst für RTL sehe ich das, wenn man in der Unsicher ist, wie es weitergeht in dieser volatilen Zeit, ja, diese VUCA-Zeit, wie man das oft nennt, dann ist es wichtig, dass man sich nochmal bewusst wird, was habe ich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten geleistet. Gerade bei RTL zum Beispiel finde ich so, die haben, als sie sich gegründet haben, ganz interessante Formate gemacht, die auch Geschichte geschrieben haben. Die haben eine Erfahrung und ein Können über die Jahre aufgebaut. Das ist phänomenal. Aber es gibt kein Museum dazu. Es gibt kein Showroom. Wenn man zu RTL fährt, kann man nicht sagen, hey, jetzt gehe ich da mal hin. Und weil ich den Brand liebe, den Love Brand, gehe ich hin und schaue mir mal diese ganzen vergangenen Jahrzehnte an mit den Formaten und den Geschichten. Weil es gibt so viele Menschen, die ja Fans sind. Dasselbe ist mit Deutschland. Was haben wir im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert gelernt? Wo waren wir gut? Wo haben wir Dinge falsch gemacht? Ja, weil wenn wir uns überlegen jetzt, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder stimuliert? Ja, dann müssen wir uns überlegen, was waren das für Tools? Und da merke ich, wenn man kein geschichtliches Bewusstsein hat oder zu wenig, kommt man unsicher in die Zukunft. Weil warum? Man hat keine Identität. Der nächste Generation des Managers kommt, hat keine Ahnung und macht einfach nur aktionistisch wieder was. Also Geschichtsbewusstsein, also die eigene Timeline, die Chronik zu erzählen, sich dessen bewusst zu machen, schafft die Zukunft. Deshalb ist zum Beispiel in China üblich, China hat ein ganz tolles Museum in Shanghai, wo sie ihre ganze Geschichte erzählen. Und damit bauen sie einen stabilen Boden auch um die Zukunft bis 2049 und 20 und drüber hinaus, ja. Das heißt, du brauchst das Erzählen deiner Geschichte. Ganz wichtig ist ein Punkt. Das zweite, glaube ich, ist, die Wirklichkeit ist immer stärker als jede Ideologie. Und ich glaube, dass wir, egal bei welchem Thema, ob es jetzt Wirtschaftswachstum ist oder Wirtschaftskrise, Migration, Klimaerwärmung, dass wir lernen müssen, wirklich ideologiefrei die Sachen anzuschauen, zu belegen. Denn der gute Wissenschaftler, wie der Journalist, der muss seine Sachen belegen. Und er kann nicht sagen, ich bin aber jetzt ein Grüner und es muss jetzt eine grüne Antwort geben. Das nützt niemandem was. Das nützt nur was, dass wir wirklich sachlich anschauen. Das heißt, Dinge belegen. Der dritte Punkt ist für mich, in diesem Chaos, was ich erlebe, in den Diskussionen auch im Fernsehen, die oft nicht, ehrlich gesagt, nicht nachhaltig sind. Ja, und man hat nur eine Stunde Zeit und der eine wirft dem anderen was an den Kopf oder auch im Bundestag. Es wäre gut, dass man wirklich mit Dramaturgie und auch mit einer Argumentenbilanz sauber die Sachen aufschreibt und nicht nur mündlich arbeitet, sondern schriftlich arbeitet. Ja, ich habe ja mit die größte Demokratiesendung im deutschsprachigen Raum mitentwickeln dürfen. Das war damals das Bürgerforum vom ORF. Und da war es mir ganz wichtig, wenn wir so eine riesige, die größte Diskussionssendung im deutschsprachigen Raum haben, dass wir tagelang alle Themen, Inhalte so gut vorbereiten mit Zetteln, also richtig Post-its an der Wand und sie sortieren nach dialektischen Systemen. Da gibt es also mehrere Prinzipien, die ich auch lehre in der Masterclass. Aber dass man wirklich das Thema virtuos im Griff hat. Weil ich merke, es ist egal, ob das Dieselgate gibt oder jetzt die Wirtschaftsproblematik. Es wird wahnsinnig oberflächlich diskutiert. Wenn ich jetzt das Parteiprogramm von der CDU lese und merke, was sie da jetzt vorschlagen, das ist nur oberflächlich, das ist nur das Kräuseln auf dem Meer, hat aber wenig Substanz. Ja? Und ich merke, wir müssen wieder Substanz finden. Und Substanz heißt, ähnlich wie in der Mathematik, Gute Mathematiker, ja, die kennen die Geschichte von 10.000 Jahren Mathematik bis heute. Das war ein Erlebnis mit dem Schmidhuber, der ist ja Informatiker, aber auch in dem Prinzip Mathematiker. Der kann die ganze Geschichte Mathematik auferzählen. So erwarte ich es eigentlich auch in der Volkswirtschaft, so erwarte ich es auch bei unterschiedlichen Themen, ja. Ob es jetzt Energie ist oder Unterhaltung. Wir müssen virtuos unseren Job können. Und deshalb plädiere ich ganz stark im Storytelling, sich die Zeit zu nehmen, Dramaturgie sauber zu bauen. Also was mir fehlt in Deutschland ist eine Fernsehsendung, die anderthalb, zwei, drei Stunden geht, wo ein Thema durchgesprochen wird, zum Beispiel Thema Migration, wo die Zahlen mal genau beschrieben werden, die Modelle, die Parteipositionen, wo auch Flüchtlinge oder sagen wir auch Immigranten zu Wort kommen und so weiter, wo wirklich richtig intensiv mal ein Abend lang 4-5 Stunden diskutiert wird, aber richtig sauber strukturiert und spannend. Wir haben damals eine riesige Quote und Reichweite gehabt, das gibt es momentan nicht. Ja? Und das ist nicht sehr hilfreich in der volatilen Welt. Und deshalb muss man sagen, die KP, also in den KP Chinas, die machen sich Gedanken über ihre Strukturen, über ihre Erzählweisen. Und das sollten wir bitte auch wieder tun. Storytelling handelt sehr viel von einer Figur, die in eine Krise gerät und irgendwie ihren Weg in die Selbstwirksamkeit findet. Und viele Geschichten, ob das jetzt Jesus war, der ja so wie ein Außenseiter im Judentum sich dann entwickelt hat, ja, wir müssen eigentlich Wege finden, Empathie wieder herzustellen und zu schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten? Weil was uns alle stört an dem anderen, das sagen wir ja ständig, also wie wir die anderen immer ausgrenzen, und zwar jeder grenzt jeden aus, das hilft uns nicht, sondern wir müssen ja lernen und begreifen, wir sind ein Land, zum Beispiel in Deutschland mit 80 Millionen Menschen, wir müssen versuchen, jede Perspektive nachzuvollziehen und gemeinsam Wege zu finden. Das heißt nicht, dass immer jeder alles komplett immer mitreden kann, aber das Grundprinzip muss sein, dass die Leute sich verstanden fühlen. Ja, wenn sie sich verstanden fühlen, sind sie auch bereit, Dinge mitzugehen. Ja, insofern, ich glaube, dass das Zuhören wichtig ist, das saubere dramaturgisch strukturieren, die Humanisierung bedenken, weil wenn wir reden von Bürokratie, dann ist die fern von Menschenzentriertheit. Ja, und wir müssen einfach gucken, wie kriegen wir solche Prozesse wieder entschlackt, aber dann halt auch genau hinschauen. Also ich finde, gerade wenn du sagst, was können wir tun mit Hilfe von Storytelling, um die Welt in Ordnung zu bringen, da können wir ganz viel tun. Ich glaube, dass alles sich da um Storytelling dreht. Ich glaube, dass das wirklich das wichtigste Werkzeug ist. Und deshalb glaube ich auch, dass wir viel mehr noch die Masterclass besuchen müssen. Und um verstehen zu müssen, es ist alles eine Frage, wie ich mir meine Welt baue. Ja, so wie die Pippi Langstrumpf gesagt hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, wenn ich in eine Krise gerate, also alles, was wir machen, ist das, was wir uns als Geschichte selber konstruieren. Die Menschen bauen sich Geschichten auf. Menschen sind aggressive Sinnsuchmaschinen und wir müssen Sinn konstruieren. Und deshalb ist das Storytelling sozusagen das wichtigste Werkzeug. Und mir hat gerade ein hoher Politiker gesagt, das Einzige, wenn jemand Karriere machen kann in der Politik, ist, wenn du reden kannst. Ja, aber eben reden ist super und du kannst damit Karriere machen, aber du brauchst auch wirklich Fundament, um die Vielzahl der Stimmen zu orchestrieren und auch wirklich objektiv die besten Wege zu finden, zum Beispiel Energiewirtschaft in den Griff zu kriegen.
Hast du ein Beispiel aus den letzten Jahren, wo das mal richtig gut funktioniert aus deiner Sicht, aus den Bereichen Wirtschaft oder Politik?
Sag mal so, zurzeit mache ich viele Führungsklausuren, ja, also Führungsklausuren sowohl mit Teams im Medienbereich, aber auch, sag mal, auch in der Wirtschaft und zwar auch bei den großen DAX-Konzernen. Und da geht's immer wieder darum, wie schaffen wir eine Future Story? Also wie schaffen wir eine gemeinsame Zukunft, an die wir glauben können und die für uns alle stimmt? Und das Schlimmste, was uns passieren kann als Gesellschaft oder Unternehmen oder auch als Radiosender ist, die sogenannte Narrative Void, ja, also die narrative Leere. Ich habe nur eine Krise und spare Geld und ich muss überleben und das ist meine ganze Geschichte. Da komme ich nur bedingt weit, weil ich habe Sparpotenzial, aber die werden irgendwann endlich sein, denn der Kunde muss uns ja finanzieren. Das heißt, ich muss überlegen, wie kann ich meine Kundenleistung optimieren, vielleicht auch effizienter machen. Deshalb für mich das größte Thema ist Future Stories. Also wie kann ich eine Geschichte, eine Vision entwickeln, eine Geschichte, eine Master Story, so nenne ich das meistens, die das gesamte Unternehmen, die gesamte Redaktion, das gesamte Sender, ja, wieder in die Zukunft katapultiert. Und wenn die das nicht haben, zerfleischen sie sich gegenseitig. Also natürlich kann ich darüber jetzt nicht konkret reden, aber man kann sich vorstellen, wie viele Baustellen es da momentan in Deutschland gibt und wie dankbar ich bin, dass ich da unterstützen darf.
Sind deine Hauptkunden in diesem Medienbereich tätig oder hast du auch viele andere Kunden aus normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal?
Ich bin ja eigentlich Mediencoach und habe als Mediencoach angefangen, eben mit Fernsehen, dann kam eben dann Radio dazu, dann kam YouTube dazu, also die Streamer, die Influencer, dann kam Streamer überhaupt dazu. Und natürlich kamen dann irgendwie schon vor 15 Jahren die ersten Industrieunternehmen, ja. Und heute habe ich sehr stark vor allen Dingen DAX-Konzerne, also die großen und auch Mittelständler, und begleite alle eben, indem ich versuche, ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen, weil da führe ich ihnen immer das Thema Storytelling vor, die Heldenreise, und sie begreifen sofort, was eine Heldenreise ist, ja. Es geht darum, dass jemand lernt, für seine Kunden über sich hinauszuwachsen, sich zu verwandeln, um dem Kunden, der Held dient ja dem Kunden und er schützt den Kunden oder den Menschen, ja. Also wir müssen diese Kraft herausarbeiten, und ja, das mache ich. Und das ist genauso wichtig für einen Radiosender, einen Regionalradiosender oder für eine Fernsehsendung, für eine große, ja. Eine Fernsehsendung muss die Bevölkerung inspirieren und muss ihr gut tun, Halt geben, sie bilden. Ich meine, allein mit Wer wird Millionär, da geht es darum, dass ich gebildeter werde, ja, und dass mir das Spaß auch mitzurätseln, ja. Aber wenn es darum geht, ja, wer ist die Hübscheste im ganzen Land oder wer ist der stärkste Mann, ja, das sind alles Formate, die man so oder so machen kann, ja. Und wenn man die eben so macht, dann sind sie oft kalt, und wenn man sie sinnvoll macht, dann sind sie berührend und auch nachhaltig. Ich denke nur dran, ich durfte zum Beispiel in Österreich die Gründersendung mitentwickeln, ja, diese 2 Minuten, 2 Millionen. Später gab es dann in Deutschland ja die Höhle der Löwen. Und mein Motiv war von Anfang an nicht nur, dass wir ein Unterhaltungsprogramm haben, sondern dass wir dem Land Österreich gut tun, weil wir zeigen, wie wichtig Innovation ist, dass wir zeigen, wie viele tolle Talente es in dem Land gibt, und auch offenbaren oder, sagen wir, sehr wohlhabende, erfahrene Unternehmer einladen, wie zum Beispiel den Haselsteiner, den Zyplin-Eigentümer, dass solche ganz großen, erfahrenen Unternehmer bereit sind, junge Leute zu unterstützen. Das heißt, in der Sendung wird auch ein Sozialvertrag möglich. Ja? Also junge Knirps, Frauen, Männer haben tolle Ideen, und die Älteren helfen mit, und gemeinsam gehen sie das Wagnis ein, die Firma zu gründen. Und das wollte ich, dass das so den Staat oder das Land Österreich trägt. Und vor kurzem hat mir der Programmchef vom Sender erzählt, ja, dass es so ist bis heute, ja. Und die haben teilweise nur auf die Quote geguckt, und ich habe gesagt, die Quote kommt automatisch, auch die Reichweite, wenn wir relevant sind für unsere Gesellschaft. Deshalb ist für mich immer wichtig, dass wir wirklich relevante Programme haben. Und ich merke auch, je relevanter das Programm ist, wirklich relevant, ja, desto erfolgreicher bist du. Also für mich ist Unterhaltung kein reines La pour La, sondern Unterhaltung, selbst sogar wenn es Splatter-Movies sind oder sowas wie Walking Dead, ja, wo es um Zombies geht. Das geht immer darum, was ist das Interessante an einem Zombie-Film? Dass es noch ein paar Menschen gibt, mit denen ich Menschlichkeit feiern kann. Weil die anderen saugen mich aus und bringen mich um. Also ich glaube, dass in allen Geschichten immer dieser wahre, berührende Mehrwertkern drin ist. Man spürt, wenn Sendungen das wirklich haben, wie zum Beispiel Barbie, ja, ist letztes Jahr erfolgreich gelaufen, ein Kinofilm. Brillant erzählt, meine Tochter hat mich darauf hingewiesen, schaut dir den mal an, wir haben den zusammen angeschaut. Der Film hat über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Aber warum? Warum? Weil es sind ja, Barbie sind ja idealisierte kleine Mädchen, die da dargestellt werden. Hat eine interessante Geschichte, wie die Barbies entstanden sind. Aber viele Mädchen lieben es, oder viele Kinder lieben diese Barbie-Puppe, sind aber auch traumatisiert von dieser Perfektion, die sie vielleicht selber gar nicht darstellen können. Ja? Also behandelt der Film tatsächlich diese Situation, dass Kinder darunter leiden unter diesem Perfektionismusbild der Barbies, und sie gehen mit den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Reise durch in dieses Thema, wie werde ich Mensch, wie werde ich selbstbewusst, wie finde ich zu meiner Stimme. Der Film ist wirklich nachhaltig, klug, behandelt auch die moderne Genderfrage, auch die moderne Frage des Menschen, ja, und er ist unterhaltsam und auch wunderschön stilistisch gemacht. Also der Film hat nicht nur inhaltlich echt überzeugende Kraft, er ist auch saumäßig schön inszeniert und klug und unterhaltsam produziert. Und das ist für mich so ein Meisterwerk, wo dann alles zusammenkommt, tolles Team, tolle Produktion, tolles Storytelling, aber vor allen Dingen auch echte Nachhaltigkeit. Und deshalb zu Recht viel erfolgreicher als die durchschnittlichen Filme. Also ich glaube, das muss kein Ausschlusskriterium sein. Ich glaube, und da bin ich zutiefst überzeugt, es geht um Relevanz.
Lieber Uwe, das hat Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit Geschichten zu hören und vor allen Dingen auch deine Meinung zu verstehen, warum Storytelling so relevant sein kann. Danke für deine Zeit, danke für die schönen Geschichten. Weitere Informationen werden unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes finden. Link zu dir, zu deinem Profil, zu deiner Masterclass. Herzlichen Dank. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.